aus, da war ich nicht da. Ich will noch gleich anmerken, morgen ist ja dann die reguläre Vorlesung, heute wäre eigentlich die Übungsstunde gewesen. Wir machen aber heute die Vorbesprechung. Und morgen die Vorlesung, da ist das Problem, dass die Vorbesprechungen zu Praktika stattfinden und sämtliche, also diese Woche sowieso, sämtlicher verfügbarer Hörsaalzeitraum voll belegt ist. Und dann wäre morgen eigentlich auch, würde diese Vorlesung nicht stattfinden. Aber der Raum sollte eigentlich nach dem LSF-System erst ab 1 Uhr belegt sein. Das heißt, wir könnten zumindest von 12 bis 1 noch eine Vorlesung halten. Und das würde ich dann noch gerne machen, dass wir mal loslegen können. So, Kosmologie. Ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem, der oder die fragte, was für Voraussetzungen braucht man für die Kosmologie. Und da habe ich geschrieben, man braucht eigentlich außer den Grundvorlesungen Physik keine Vorkenntnisse zu haben. Also im Prinzip kann man die Kosmologie-Vorlesung auch halten, ohne dass man die allgemeine Relativitätstheorie gehört hat. Das ist anders als der klassische Zugang, wo immer die Kosmologie sozusagen als Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie aufgefasst wurde. Also heute in der modernen Kosmologie geht es viel weiter. Also wir betrachten in der Kosmologie jetzt nicht nur den Makrokosmos, also indem wir die einsteinischen Gleichungen lösen, sondern wir haben sehr viele Bezüge zur Mikrophysik, zum Mikrokosmos. Und auch die neuesten Daten, die Präzisionsdaten, die jetzt überall hereinströmen. Sie haben vielleicht von der Planck-Mission gehört. Wer hat von der Planck-Mission schon mal was gehört? Frage ich einfach mal so in die Runde. Planck? Den Satelliten Planck irgendwas gehört? Die Ankündigung? Hier nickt jemand, aber traut sich. Ja. Neuer Satellit, das ist der Nachfolger von WMAP. Wer hat von WMAP schon was gehört? Okay, schon ein paar mehr. Also das ist der Nachfolger, der hauptsächlich von der ESA, also von der Europäischen Space Agency, initiiert wurde. Von WMAP, der hochpräzise Daten jetzt geliefert hat, kam gerade vor ein paar Wochen raus. Werden wir natürlich auch diskutieren, im Detail halt diese Daten über die kosmische Hintergrundstrahlung. Es gibt natürlich noch ganz andere Bereiche, die Nukleosynthese, die Entstehung der leichten Elemente im frühen Universum und natürlich dann die Hubble-Expansion, die man an Standardkerzen Supernova 1a festmacht. Sie werden feststellen, dass also die Kosmologie im Prinzip alle Bereiche der Physik umfasst, also nicht nur klassische Mechanik, sondern halt auch Quantenmechanik, Plasmaphysik, statistische Mechanik und Thermodynamik wird ein essentieller Punkt sein. Witzigerweise braucht man, um das frühe Universum zu verstehen, Quantenstatistik, Fermionen, Bosonen brauchen wir. Wir gehen dann aber über Standardmodell auch hinaus. Wenn man ins ganz frühe Universum geht, dann ist irgendwann die Frage, wie ist denn überhaupt hier, ist Materie entstanden, also wie sind die Baryonen entstanden? Und noch weiter zurück, wie sind die Strukturen im Universum entstanden? Stichwort inflationäre Phase. Und dann, das wissen Sie aus populärwissenschaftlichen Büchern, natürlich immer die Frage, was war denn eigentlich am Urknall oder sogar vor dem Urknall? Und das sind halt Fragestellungen, die jenseits des Standardmodells sind und wo wir dann schon Fragestellungen der Quantengravitation betrachten müssen. So, jetzt habe ich Ihnen schon einiges erzählt. Ich wollte von Ihnen aber auch gern mal hören, in welchem Semester Sie sind und warum Sie diese Vorlesung besuchen, was Sie an dieser Vorlesung besonders interessiert und was Sie vielleicht auch hören wollen. Wer möchte denn mal anfangen?
Wenn ich gerade abnehme, kann ich einfach abnehmen. Ja? Ich kann ich ziemlich gut verstehen. Ich bin zum vierten Semester.
Ja?
Eigentlich hauptsächlich habe ich die Vorlesung jetzt gewählt als Wahlpflichtmodul in der Physik. Und die Themen machen sich deswegen, weil mich das Thema unheimlich interessiert.
Ja, was interessiert Sie da besonders?
Ja, allgemein die Frage nach dem. Und wie ist es entstanden? Ich meine, man so in der Physik ja mehr oder weniger das Bild erarbeitet, dass man, wenn man weiß, wo etwas herkommt, auch weiß, wo es hingeht. Und vielleicht mit die Frage klären kann, wo es herkommt, ist auch die Frage klarer, wie es geht, wo es hin. Also so im Hinblick auf Astronomie, was so gesehen wird, mein Bachelor in Physik hat mein Master bereitstellen gegeben. Habe ich so vor, schon ein Vorgefühl, auf das, was da
Wer macht denn noch Astronomie als Nebenfach? Das sind wahrscheinlich die meisten, ne? Beliebtes Nebenfach. Ja.
Und Sie waren? Ja. Astro ist eigentlich gar nicht, also interessiert mich gar nicht mal so. Aber Kosmologie und ART interessiert mich dann schon. Ich wollte jetzt so an die ART anknüpfen.
Okay. Also mehr den mathematischen Zugang zur Kosmologie.
Ja. Ja.
Weniger philosophisch. Okay. Du auch was sagen.
Ich
okay, machen.
Ich bin jetzt im zweiten Mastersemester. Ich interessiere das Thema auch, also diese gucken, was die anderen Planeten so machen, also Exoplaneten, und wenn man halt Exoplaneten findet, dann kann man die eigene Vergangenheit oder auch Zukunft schauen, weil es immer ältere und jüngere Erden.
Muss ich Sie, glaube ich, enttäuschen, dass Exoplaneten werden wir wahrscheinlich nicht in der Kosmologie dran nehmen. Das ist also, das könnte, da könnte der Herr Deiss natürlich dran nehmen in seiner Vorlesung über die Milchstraße. Das ist so das Themenbereich. Was, da würde man Exoplaneten. Ja.
Ich bin Clara aus dem dritten Semester und ich mache das so als Ergänzung zu Astro im Prinzip.
Okay, gut. Und Sie können noch irgendwas reinwerfen, was Sie aus der Presse mal gehört haben. Der wird ja fast mehr diskutiert als im Physikstudium über solche Sachen. Ja?
Ja, ich bin Benni, bin auch im dritten Semester und mache das eigentlich für die Clara auch. Also für das Modul Astromed ist vertiefungsvoll. Und ich kann mir auch noch nicht so ganz was darunter vorstellen, aber.
Gut.
Martin, auch aus dem dritten Semester, auch Vertiefungsvorlesung für Astro. Und ja, allgemein habe ich schon einige Bücher über Kosmologie gelesen, sowas wie Physik aktuell und solche Bücher. Und da ist es halt also noch relativ simpel gehalten, sodass das jeder Leser versteht, jetzt nicht unbedingt der Physikstudent. Und da mich das allgemein interessiert und ich auch den mathematischen Zugang dafür gerne hätte, suche ich das.
Gut.
Ich bin im dritten Mastersemester, bin noch ein bisschen orientierungslos, wo ich meine Masterarbeit schreiben soll, habe aber im Wesentlichen meine Querpoints zusammen. Ich höre jetzt halt noch so einzelne Vorlesungen, die mich interessieren. Habe vor 2 Jahren auch mal Astro als Nebenfach gehört, habe ja letztes Semester die ART bei Ihnen gehört und dachte, dass Kosmologie jetzt Astro und ART ein bisschen umschließt und das nochmal so abrundet einfach.
Gut.
Ich bin Matthias, ich bin im 8. Bachelor-Semester und ja, muss sagen, also die Astronomie insgesamt hat mich so ein bisschen auch zum Studium von Physik gebracht und so. Und weil ich glaube, es geht jedem ein bisschen so während dem Studium auch mal, dass man steckenweise sich fragt, warum studiere ich eigentlich überhaupt jetzt genau? Und ich muss sagen, so Kosmologie war schon so eins der Sachen, wo ich jetzt schon sehr gespannt drauf bin. Wie, ja, weil ich glaube, das sind so eine der wenigen Sachen, die, wo ich Spaß dran finde. Also viele Sachen sind ja auch einfach mal Arbeit. Und so. Ich hoffe, dass Kosmologie ein bisschen spannend ist. So.
Gut.
Ich bin im 6. Semester in Bachelor. Und bei mir ist es so, dass es wahlpflichtmäßig sehr gut nach Schulplan passt. Und ich lasse es auch ein bisschen so auf mich zukommen.
Gut. Irgendwelche Wünsche an die Vorlesung, was Sie besonders gerne hören möchten? Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass keiner so über die dunkle Seite des Universums gesprochen hat, über dunkle Materie, dunkle Energie. Ja. Gut, aber gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was Sie gerne hören möchten? Ja, werden wir besprechen. Ja. Okay.
Was ist denn Ihr Thema?
Mein Lieblingsthema? Mein Lieblingsthema sind Phasenübergänge im frühen Universum. Auch Thermodynamik, ja, und wie aus den Quarks die Teilchen entstanden sind. Das gucke ich mir an. hier in der Vorlesung, ich kann es kurz ansprechen, ist eigentlich nicht Vorlesungsstoff, weil ich werde es erwähnen. Also heute in dem Überblick mal so ein bisschen, wo was liegt, werden so eine Zeitachse malen. Okay. Gut, ja, dann fangen wir einfach jetzt mal an. Ich meine, es ist ja ganz schön, dass wir so eine kleine Runde sind, dann kann man das mal so ein bisschen durchsprechen. Und wir lernen uns damit auch so ein bisschen kennen. Jetzt weiß ich, also ich habe hier Studenten vom dritten Semester bis zum, muss ich überlegen, 11. Semester oder so. Also das 100? Oh, 100, okay. Also das ist eine ziemliche Spanne. Gut. Okay. Dann gebe ich Ihnen einen kurzen Abriss über das, was in der Vorlesung drankommt. So, Vorlesung. Ich habe ganz vergessen zu fragen, ob unsere Kamerafrau vielleicht auch Physikerin ist. Und das wie das letzte Mal, da war nämlich der Kameramann gleichzeitig Zuhörer. Nee? Gut, also beides Mal sind wir hier in diesem Raum, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, machen wir erstmal Inhalt. Also diese Woche gebe ich Ihnen so einen Überblick, eine Einführung. Dann betrachten wir das homogene isotrope Universum. Das ist jetzt der Anknüpfungspunkt an die allgemeine Relativitätstheorie. So ist es halt auch dann historisch. So hat es alles historisch angefangen. Also homogenes isotropes Universum. Und da kommt eben dann die Metrik rein, die Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-Metrik. Robertson-Walker. Metrik. Sehr oft abgekürzt FLRW. Das war also Alexander Friedmann, der Anfang der 20er Jahre schon die ersten kosmologischen Gleichungen aufgestellt hat aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Dann kam Lemaître Ende der 20er Jahre, da wird er so ein bisschen als der Papst der Kosmologie tituliert. Der eine Grund ist, dass er halt diese Urknalltheorie propagiert hat und populär gemacht hat. Das andere ist, dass er eigentlich ein Pfarrer war. Robertson Walker haben dann Mitte der 30er Jahre die Metrik aufgestellt, aus der man dann die ganzen Gleichungen von Friedmann und Lemaître herleiten kann. So, dann gucken wir uns die Dynamik der kosmologischen Expansion an. Also wir lösen die Friedmann-Gleichung. Schreibt mal hier hin, Friedmann-Gleichung. So. Und da führen wir auch gleich die Konzepte ein von, was ist Staub, was ist Strahlung und was wäre dann dunkle Energie. Das kommt dann hier schon vor. So, dann studieren wir das Standardmodell der Kosmologie. Das Standardmodell der Kosmologie besteht aus dunkler Materie und dunkler Energie. Dunkle Energie bezeichnet man mit Lambda, das ist die kosmologische Konstante. Und dunkle Materie ist heutzutage, weiß man, dass das kalte dunkle Materie ist, auf Englisch Cold Dark Matter. Also ist das das Lambda-CDM-Modell. Also Lambda, dunkle Energie. Und CDM ist Cold Dark Matter. Okay. So, dann kommen wir zur Thermodynamik. Im expandierenden Universum. Wir werden auch das Konzept einführen der Entropie des Universums. Nicht nur Temperatur, sondern auch Entropie, Boson, Fermion, Baryon zu Photon, Verhältnis und so weiter. Einmal hin, Boson, Fermion. Entropie. So, das sind im Prinzip die, erstmal die Grundlagen, die wir hier geschaffen haben zur Beschreibung der Dynamik des expandierenden Universums in allen Aspekten. Und jetzt kommen die Anwendungen und in den Anwendungen gehen wir immer weiter zurück ins frühe Universum. Die Sachen zur dunklen Energie. Da haben wir natürlich Hinweise aus der Astrophysik. Da haben wir die Anknüpfung zur Astrophysik. Denn wie wurde die dunkle Energie bestimmt? Hatten Sie das schon in der Vorlesung? Es kommt in Astro 2 erst dran. Also wird es wahrscheinlich nur jemand wissen, der die Astro 2 gehört hat. Oder weiß es jemand, wie man die dunkle Energie bestimmt hat? Aus welchen Beobachtungsdaten hat man geschlossen, dass es dunkle Energie gibt? Weiß das jemand? Ja? Ja, hatten aus der Rotverschiebung, das ist das Hubble'sche Gesetz, genau, und da hat man Abweichungen gefunden bei großen Rotverschiebungen und die kann man nur erklären mit dunkler Energie. Und welche Beobachtungsdaten hat man da benutzt, um bei ganz großen Rotverschiebungen noch, muss man ja dann Abstände irgendwie messen, man braucht eine Standardkerze. Also man muss wissen, wie hoch ist die Luminosität dieses Objekts und guckt dann, wie stark muss die Leuchtkraft sein. Was messe ich hier auf der Erde und dann weiß man den Abstand und kann die Rotverschiebung noch bestimmen? Genau, Supernova 1a, da haben wir also den Anknüpfungspunkt an die Astrophysik. Da muss man halt jetzt auch ein bisschen diskutieren, was Supernova 1a sind und warum das Standardkerzen sind. Das ist dann, wird dann Teil sein, den wir hier vorher schon diskutieren. Hier in dem Bereich gehen wir dann wirklich ins frühe Universum, das heißt, wir gehen zuerst zur Rekombination. Rekombination ist eigentlich ein Wort, was es nicht richtig beschreibt, sondern es wird nicht irgendetwas zurückkombiniert, sondern es ist eigentlich die Kombination. Also dass ich anfange im frühen Universum, ist alles heiß und dicht, kommen wir dazu, und dann entstehen daraus die Atome und wird Licht freigesetzt, Photonen freigesetzt und das Licht, was da freigesetzt wird, um die Wasserstoffatome zu bilden, das meint man mit Rekombination, ist eigentlich eine Kombination, weil es zum ersten Mal passiert im Universum. Und das Licht, was abgestrahlt wird, das beobachten wir als die kosmische Hintergrundstrahlung. Genau. Also hier diskutieren wir die WMAP und die Planck-Daten. Rekombination. Also letzte Streuung der Photonen. Der Photonen. Und dann bewegen sie sich frei durch den Raum. Also ich schreibe hier nochmal ein Eckchen Klammern dazu. Das ist der CMB. CMB, Cosmic Microwave Background Radiation. Ich schreibe es mal hier hin. CMB, Cosmic Microwave Background. Gibt es auch schöne Geschichten dazu, wie das entdeckt wurde. Kennen Sie vielleicht. Wer danach noch ein populärwissenschaftliches Buch nennen, was das ganz nett beschreibt. Erinnern Sie mich daran, falls ich das vergessen sollte. So, jetzt gehen wir noch weiter zurück. Und zwar gibt es irgendwo einen Punkt, also hier entkoppeln, das sagt man so, das ist Terminologie, entkoppeln die Photonen, bewegen sich dann frei durch den Raum und werden bei uns gemessen. Es gibt noch andere Teilchen, die entkoppeln, das sind also Relikte aus dem frühen Universum, Überbleibsel, mit denen wir also das frühe Universum studieren können. Und das nächste, chronologisch, was dann kommt, wenn wir weiter zurückgehen, ist das Neutrino. Neutrino. Relikte. Also das Entkoppeln nennt man dann auch Ausfrieren. Ausfrieren der Neutrinos. Und dieses Konzept des Ausfrieren wird zum Beispiel hier auch intensiv erforscht in der Schwerionenphysik, wo man also versucht, Bedingungen herzustellen wie im frühen Universum. Heiß und dicht, hat man auch einen heißen Feuerball, wo irgendwann die Teilchen dann ausfrieren und so einen Detektor gelangen und dann gemessen werden. Das ist genau die gleiche Physik. Das werden wir also hier studieren. So, dann nächster Punkt ist, das ist so ein Zeitpunkt ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall. Hier sind wir schon mittlerweile irgendwo bei ein paar Minuten angelangt, Ausfrieren der Neutrinos. Es gibt dann noch einen Prozess, der passiert in den ersten 3 Minuten des frühen Universums. Gibt es ein populärwissenschaftliches Buch von Steven Weinberg, die ersten 3 Minuten. Das hat er in den 70er Jahren geschrieben, aber es ist nach wie vor einfach herrlich zu lesen. Also das empfehle ich Ihnen. So ein kleines Büchlein, populärwissenschaftlich, aber natürlich sehr fundiert. Ist ja auch ein Experte, der auch unter anderem an kosmologischen Fragestellungen gearbeitet hat, nicht nur an quantenfeldtheoretischen. Hat ja dann in den 70er Jahren diesen Klassiker, das klassische Lehrbuch geschrieben über Gravitation und Kosmologie. Mittlerweile gibt es auch ein modernes Lehrbuch von ihm über Kosmologie. Also, die ersten 3 Minuten, da entstehen die Kerne. Und das nennt man Big Bang Nucleosynthesis. Na, das ist was anderes. Könnte durchaus auch in den Tafeln der Big Bang Theory auftauchen, diese Big. Ist das aufgetaucht?
Ja? Wirklich?
Ja, ich glaube schon. Also hier geht es also um das Ausfrieren der Neutrinos, der Neutronen. Der Neutron und damit verbunden ist dann die Entstehung der leichten Elemente. So, und dann kommen wir erst zur dunklen Materie, also vor der Urknall, Nukleosynthese, da gibt es erst den Bereich, wo dunkle Materie produziert wird und dann halt auch ausfriert. Also dunkle Materie. Wir besprechen dann kalte dunkle Materie, warme dunkle Materie und heiße dunkle Materie, gibt es alles. Und sogenannte WIMPs. WIMPs? Jemand schon mal was gehört von WIMPs? Ja, hervorragend. Genau. WIMPs sind die Standardkandidaten für kalte, dunkle Materie und nach WIMPs wird auch gerade am LHC gesucht. Also wenn wenn die supersymmetrischen Modelle stimmen, die man sich so überlegt hat, dann gibt es ein Teilchen, was genau die Eigenschaften hätte für kalte, dunkle Materie, und das ist ein WIMP, und das könnte man am LHC produzieren. Also das ist ein Weakly Interacting Massive Particle. Particles. Das kleine S ist einfach nur ein Plural S. Ja. Okay. Und als letztes, ich habe noch zwei. Das eine sind Phasenübergänge im frühen Universum. Es werden einige Phasenübergänge im frühen Universum diskutiert, die nun Bezug haben zur Standardmodell der Teilchenphysik, das ist der elektroschwache Phasenübergang, oder auch der Phasenübergang der Quantenchromodynamik, eben wo aus den Quarks die Neutronen und Protonen entstehen. Es gibt aber noch andere hypothetische Phasenübergänge zu noch früheren Zeiten, die dann über das Standardmodell hinausliegen. Und die kommen dann rein, wenn man zum Beispiel große vereinheitliche Theorien diskutiert. Grand Unified Theories oder GUT Theories. Die werden besonders intensiv diskutiert, weil nämlich da man in eine Phase kommt, wo sich das Universum plötzlich exponentiell ausdehnt. Und das ist eben gerade eine inflationäre Phase des frühen Universums. Und das kommt durch einen Phasenübergang zustande. Also hier reden wir über Inflation. So, und dann reden wir als letztes über Baryonenasymmetrie. Wenn wir noch Zeit dafür haben. Stichwort ist hier Baryogenese, also wo kommt die endliche Baryonzahl? Baryogenese. Genesis ist das englische Wort. Und die moderne Fassung ist, dass man jetzt nicht Baryogenese macht und dann die Baryon generiert, sondern dass man das über einen Umweg machen muss. Man generiert erst die Leptonen und aus den Leptonen die Baryon. Und das nennt man Leptogenese. Ja, aber das ist noch nicht vollständig verstanden. Das ist auch Physik jenseits des Standardmodells. Wenn Sie sich das angucken, wir wollen unser heutiges Universum erklären, dann werden Sie erschreckend viel feststellen, ist Physik, die jenseits des Standardmodells ist oder die noch völlig unverstanden ist. Dunkle Energie ist noch völlig unverstanden. Dunkle Materie geht auch über das Standardmodell hinaus. Gibt es im Standardmodell kein Teilchen? Ist unverstanden. Selbst die Baryonenasymmetrie, wo die Baryonen herkommen, ist unverstanden. Physik jenseits des Standardmodells. Inflation, unverstanden. Physik jenseits des Standardmodells. Also eigentlich wissen wir gar nichts über Kosmologie, über das frühe Universum. Aber es gibt natürlich einige Sachen, die wir jetzt sehr, sehr genau wissen. Und das war vor 15 Jahren zum Beispiel nicht der Fall. Da war noch nicht klar, dass es überhaupt dunkle Energie gibt. Das wissen wir erst seit 98. Dieses Konzept, dass es wirklich dunkle Materie gibt, das ist auch erst so in den letzten 10 Jahren hat sich das gefestigt. Und auch erst in den letzten 10 Jahren wissen wir, dass es eben kalte dunkle Materie ist und eben nicht warm oder heiße. Das wusste man damals auch noch nicht. Also wenn Sie in alten Lehrbüchern schmökern, dann kann es gut vorkommen, dass also dunkle Energie oder die kosmologische Konstante gar nicht diskutiert werden. Dann kann es auch gut vorkommen, dass plötzlich dann die Leute davon reden, dass die Neutrinos Kandidaten der dunklen Materie sind. Das können wir aber heute mit sehr hoher Genauigkeit ausschließen. Also Neutrinos können nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der dunklen Materie darstellen. Und das kommt eben durch Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung, beziehungsweise diese Beobachtungen von Supernova 1a bei großen Abständen, bei großen Rotverschiebungen. Da das jetzt hier haben wir hochpräzise Daten, also seit 10 Jahren gibt es also hochpräzise Daten, sodass man jetzt Kosmologie nicht mehr betrachtet, so als ja, das ist so eine Anwendung halt für die allgemeine Relativitätstheorie, sondern dass es jetzt wirklich ein aktives Forschungsfeld ist, wo sehr viel Neues passiert und wahrscheinlich noch viel mehr passieren wird in den nächsten Jahren. So, dann will ich Ihnen noch ein paar Lehrbücher nennen. Ich nenne Ihnen nur die modernsten, aus dem Grund, dass eben die Älteren gar nicht auf diese modernen Konzepte hier eingehen. Es gibt ein paar Klassiker, natürlich. Das eine hatte ich Ihnen schon genannt, von Steven Weinberg. Es gibt noch einen anderen Klassiker von Colben Turner, der kommt aber mehr von der Teilchenphysik. Ich will Ihnen dann auch gleich ein Lehrbuch nennen, was eigentlich mehr in die Teilchenphysik geht, was aber sehr schön so dieses moderne Konzept oder die moderne Auffassung der Kosmologie vermittelt. Und schön zu lesen ist und man braucht da keine großen Vorkenntnisse. Also das führt sehr nett dann in diese Fragestellung der Kosmologie ein. Also Literatur. So, ich werde also vorgehen nach einem Lehrbuch von zwei Russen, Gorbunow und Rubakov. Es gibt auch bei den Lehrbüchern zur Kosmologie, gibt es im Prinzip zwei Lager. Es gibt eben die Lehrbücher über Kosmologie schreiben und im Prinzip aus der Astrophysik kommen, vielleicht allgemeine Relativitätstheorie. Und dann gibt es den Pulk aus Leuten, die kommen aus der Teilchenphysik. Und es gab also bis vor ein paar Jahren gab es da keinen großen Überlapp. Also die Lehrbücher, die Leute geschrieben haben, die aus der Astrophysik kamen, die hatten kein Verständnis über das Teilchenmodell und was im frühen Universum stattfand. Und da sind also einige Sachen drin, die sind nicht ganz richtig. Und umgekehrt dann halt auch. Die Leute, die aus der Teilchenphysik kamen, die haben so einige Konzepte aus der Beobachtung, aus der Extragalaktik nicht so richtig vermitteln können. Hier, das sind wirklich jetzt nun zwei Experten auf dem Gebiet. Also Rubakov arbeitet schon seit Jahrzehnten auf dem Gebiet, ist insofern bewandert in kosmologischen Beobachtungen, aber kommt aus der Teilchenphysik, also kann also die ganzen teilchenphysikalischen Modelle auch vermitteln. Weiterer Vorteil ist, das Buch ist relativ neu, ist von 2011, also das neueste auf meiner Liste. Dritter Vorteil ist, das Ganze wird unterteilt in zwei Büchern. Mittlerweile ist das Gebiet der Kosmologie so umfangreich geworden, dass es Sinn macht, die eine Kosmologievorlesung nur über das homogene Universum zu machen, was wir hier besprechen werden. Das ist hauptsächlich das homogene Universum. Was wir zum Beispiel hier gar nicht diskutieren, ist, wie entstehen denn hier Galaxien? Und das ist auch ein hochaktuelles Forschungsgebiet der Kosmologie, das mittlerweile so umfassend, dass Gorbunow und Rubakov dazu ein eigenes Lehrbuch geschrieben haben. Also das heißt Introduction to the theory of the early universe. Also, Volume 1, Hot Big Bang Theory, Volume 2 ist dann Cosmological Perturbations. And inflationary theory. Ja, und mein Plan ist jetzt erstmal hier dieses erste Buch in diesem Semester zu behandeln und den zweiten Band dann im nächsten Semester. Da geht es um kosmologische Störungstheorie und inflationäre Theorie. Ich werde das auch unter dem Modul Kosmologie dann ankündigen. Und im Prinzip werde ich eine Einführung geben, sodass man da auch einsteigen kann, ohne diese Vorlesung vorher gehört zu haben. Es werden ganz andere Konzepte entwickelt. So, das ist das eine. Danach gehen wir also vor. Mache ich mal hier so einen Strich hin. Ja? Ach so, die formalen Sachen. Ja?
Ich habe im Verzeichnis gar keine Kosmologie 2 gesehen. Ist das dann so gesehen beides, dann ist das beides eine Kosmologie oder ist es unter einem anderen Modul?
Ich würde es gerne Kosmologie 2 nennen, nur dann gibt es kein Modul dazu. Da müsste ich also ein Modul beantragen. Das müsste dann eben durch den Studienausschuss gehen, das musste akkreditiert werden, das muss dann irgendwo eine Maske abgelegt werden im Prüfungsamt und so weiter und so weiter. Das kann ich natürlich machen, nur weil das eine einmalige Sache wahrscheinlich jetzt erstmal ist, lasse ich das lieber. Wir haben eh schon so viele spezielle Module, das macht dann einfach keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum die Frankfurter Physik es nicht geschafft hat, ein standardisiertes Modul über Spezialvorlesungen zu machen. Dann hätte man das Problem aus den Füßen. Also da muss man jede Spezialvorlesung muss man separat ankündigen und so. Das ist ja auch eine Vorlesung über Kosmologie. Wir machen dann die ganzen Grundlagen nochmal im Schnelldurchlauf und gehen dann hier auf andere Schwerpunkte ein. Ja, also da wird es auch dann zweistündig plus eine Stunde Übung. Das heißt, wir haben hier 4 Punkte gibt's für die Vorlesung mit den Übungen. Am Ende des Semesters machen wir dann eine Klausur oder mündliche Prüfung. Wird es genauso gehandhabt. Also ich werde mit dem Studienausschuss nochmal reden, ob ich das so machen kann. Und dann würde ich das so anbieten. Sind noch Fragen zum formalen Ablauf der Vorlesung, wenn wir jetzt schon da sind?
Wann sind denn die Übungen?
Die Übungen sind von 10 bis 11 Dienstag. Ja, und die Vorlesung ist Mittwoch von 12 bis 2. Okay. Hier auch in dem Raum, ja?
Sind das jetzt wirklich Übungen oder wie letztes?
Das sind jetzt wirklich Übungen. Wir machen Übungen. Und da sagen wir so, deutlich mehr Übungen. Ja? Ja?
Ich wollte fragen, ob ich die einzige bin, der keine Zeit hat, da Dienstag.
Jetzt hier von 10 bis 11?
Nee, ja, genau.
Ja,
der Einzige? Wer hat noch keine Zeit?
Ich okay, dann lasse ich die andere Vorlesung auch sein.
Gut, also ich hatte das letzte Mal schon, ich habe die extra gleich festgelegt, weil das letzte Semester war das ein ziemlicher Kampf, noch einen Termin zu finden, der irgendwo anders liegt, sodass es für allen gepasst hat. Deswegen habe ich das gleich so festgelegt. Gut, noch andere Fragen zur Vorlesung, zum Ablauf der Vorlesung? Gut. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, wir haben noch 7 Minuten. Soll ich Ihnen jetzt noch ein bisschen Literatur nennen? Oder soll ich Ihnen in 7 Minuten noch kurzes Diagramm ablaufen über das frühe Universum? Literatur noch ein bisschen morgen. Das zweite. Gut, danke. So, dann fangen wir also im Prinzip schon an mit der Einführung. Jetzt tragen wir hier drüber auf. Normalerweise würde man die Zeit auftragen, es stellt sich heraus, in der Kosmologie ist es viel praktischer, man trägt die Rotverschiebung auf. Also tragen wir hier auf Z die Rotverschiebung. So, und Z gleich 1 wäre heute. Ja, also das ist heute. Z gleich 1. Die wird logarithmisch, ja. Die wird auch schematisch sein, also nicht detailgetreu. Im Prinzip kann ich auch diese Achse hier weglassen, da ich jetzt nur hier Epochen in der Kosmologie auftrage. Also heute. Dann, bis zu welcher Rotverschiebung misst man die dunkle Energie? Vielleicht bis zur Rotverschiebung von 2. Also hier hätten wir den Bereich, wo also plötzlich dunkle Energie agiert. Erst ab einer Rotverschiebung, eigentlich von weniger als 1 sogar, dann müsste ich hier 0 hinschreiben, wenn Z heute ist. Dann müsste ich hier schreiben Z, naja. Also eigentlich weniger als 2, da fängt an, die dunkle Energie, wirklich die Dynamik des Universums zu dominieren. Also eine Sache, die relativ kurzfristig erst stattfindet, wenn Sie sehen, wie lange die Skala hier ist. Dunkle Energie. So, das machen wir eben mit Studium von Supernova 1a. Ja. Und hier betrachten wir auch die großräumigen Strukturen im Universum, Galaxien. So, dann gibt es Rotverschiebungen zwischen 10 und 100. Ich nehme eine 10 hin, wenn wir die Skala hinkriegen, dann haben wir hier 100. Dann machen wir hier mal 1000 hin. So, dann brauchen wir noch 3000. Und dann hört es irgendwann auf hier. Und dann geht es weiter bei 10 hoch 9. Geht es dann erst weiter. Hier kommen wir in den Bereich des dunklen Zeitalters. Das nennt sich auch das Dark Age. Dark Age. Bei Z gleich 1000, das ist hier, das ist der Zeitpunkt, wo die Photonen entkoppeln. Also hier haben wir den CMB und die Photonen entkoppeln. Ja. Das sind also hier Photonen. Und hier haben wir dann eben unsere Wasserstoffatome und Helium. Ein Wasserstoffatom. Und was eben hier passiert, ungefähr bei einer Rotverschiebung von 10, ist folgendes, dass wir jetzt, hier haben wir ein Gemisch aus Atomen und Photonen und diese Wasserstoffwolken, die werden irgendwann kollabieren durch die Schwerkraft. Und hier wird das Wasserstoffgas dann so dicht sein, dass es wieder anfängt zu zünden. Das heißt, da entstehen wieder neue Photonen und das dunkle Universum, wo wir nur die Atome hatten und die freien Photonen, da haben wir also nichts gesehen, ist nichts passiert. Deswegen nennt man das dunkle Zeitalter. Und ab hier fängt das Ganze wieder an zu brennen. Wasserstoffbrennen funktioniert, die ersten Sterne entstehen. Also hier entstehen die Populations-3-Sterne. Jetzt hier für die Astros. Population-3-Sterne. Die entstehen eben hier. Ja, die allerersten Sterne im Universum. Nennt man auch die Reionisation. Und da passt das Re dann. Reionisation. Und man ist so nah dran, da hinzukommen. Also wenn Sie die Hubble Space Telescope anschauen, mittlerweile ein neuer Rekord ist irgendwo bei 8 oder 9 mittlerweile in der Rotverschiebung, also gigantisch. Man kommt da langsam ran. Man sieht aus der kosmischen Hintergrundstrahlung auch Anzeichen, die Photonen, die müssen nämlich hier durchlaufen, durch diesen Bereich der Reionisation und werden entsprechend verändert. Das ist also kleine Abweichung. Und diese kleinen Abweichungen kann man bestimmen. Und man sieht also, dass diese Reionisation irgendwo in einer Rotverschiebung von 10 stattfinden muss. So, dann 3000. Das ist nun etwas, was zum Beispiel die Teilchenphysiker nicht so sehr behandeln in den alten, sondern eher die Astrokosmologen. Und zwar ist das ein wichtiger Zeitpunkt zur Entstehung der Galaxien im frühen Universum. Denn das ist der Punkt, wo aus einem strahlungsdominierten Universum ein materiedominiertes Universum wird. Und das nennt man dann halt auch der Punkt der Gleichgewicht. Also hier hat man Materie-Strahlungsgleichgewicht. Materie-Strahlung-Gleichgewicht. Equilibrium. Da ist also Materie und Strahlung im Gleichgewicht. Das impliziert natürlich Folgendes, dass wir hier in einem materiedominierten Universum sind, also wir haben mehr Materie als Strahlung. Wenn wir als ganz frühe Universum gehen, ist das Universum plötzlich strahlungsdominiert. Das heißt, wir haben alles voll mit Strahlung und die ganzen Materieteilchen sind nur ein kleiner Beitrag zur Gesamtenergiedichte des Universums. Und in diesem strahlungsdominierten Universum passiert erstmal eine ganze Zeit lang nichts, bis zu einer Rotverschiebung von 10 hoch 9. Da passiert einiges, also hier in dem Punkt. Zum einen haben wir dann hier die Synthese der leichten Elemente, also Big Bang Nuclear Synthesis. Habe ich das abgekürzt? Nee, habe ich nicht. Es gibt so einige gängige Abkürzungen, die werden laufend wieder auftauchen. Big Bang Nuclear Synthesis, also BBN. Und die Neutrinos entkoppeln.
Ja. Ich muss mit der Rotverschiebungsgabe schon ein bisschen zurechtkommen.
Ja.
Ab so 1000, also ab so einem Set von 1000 findet man sich doch schon in der ersten halben Stunde oder in den ersten drei Stunden wieder zu.
Achso, die Zeitachse brauchen wir noch, ja. Die Zeitachse ist so, dass wir hier eine Zeitskala haben von 380.000 Jahren. Und hier sind wir dann ungefähr eine Sekunde oder eine Minute nach dem Urknall. Das ist die Zeitskala. Und das sind natürlich, hier sprechen wir von Milliarden von Jahren. Gut. Mit der Rotverschiebung ist es relativ fixiert. Dann, wie man aus der Rotverschiebung die Zeit ausrechnet oder die Temperatur des Universums, das hängt davon ab, was das Energiebudget des Universums ist. Also wie viel dunkle Energie habe ich, wie viel dunkle Materie und so weiter. Deswegen schreibe ich die Rotverschiebung an. So, also BBN, die Entstehung der leichten Elemente entstehen hier. Also wir haben Neutronen und Protonen und die machen dann eben hier ein Deuteron zum Beispiel. Und hauptsächlich, was hier hauptsächlich entsteht, ist natürlich Alpha. 4 Helium entsteht hauptsächlich. Also hier entstehen die leichten Elemente. Hier entstehen die leichten Elemente, die Kerne, und hier entstehen die Atome. Und hier entstehen dann die Sterne und dann hier irgendwo entstehen die Galaxien. So, jetzt können wir noch weiter zurückgehen. Erstmal hier haben wir auch eine Neutrino-Entkopplung. Passiert hier auch. Und dann müssen wir eben noch weiter zurückgehen und im Prinzip hört das Verständnis der Physik dann auf irgendwo, ja, wo soll man da die Skala hinsetzen? Dann kommt irgendwann, werden aus den Quarks Neutronen und Protonen, das heißt wir haben U- und D-Quarks. Und zwar haben wir zum Beispiel ein U-, U- und D-Quark, das wird dann eben zu einem Proton. Und das passiert bei der QCD, bei dem Phasenübergang der QCD, Quantenchromodynamik, das ist die Theorie, die dahinter steckt. Und die Quarks im Proton werden durch die Gluonen zusammengehalten, geklebt. Und das passiert auf einer Skala von 10 hoch 12, eine Rotverschiebung von 10 hoch 12 oder eine Zeit von 10 hoch minus 5 Sekunden. Und dann gehen wir eben noch weiter zurück und kommen zum elektroschwachen Phasenübergang. Und da entsteht dann das Higgs-Teilchen. Ja, da wird also aus dem leichten W- und Z-Bosonen werden die schweren W- und Z-Bosonen, das Higgs-Teilchen taucht auf. Also hier wäre dann wie so ein elektroschwach. Das kürzt man EW ab, electroweak. Also elektroschwacher Phasenübergang. Und da haben wir eben das Higgs. Das wäre dann hier präsent. Und diese Zeitskala ist ungefähr eine Rotverschiebung von 10 hoch 15. Und das entspricht einer Zeit von 10 hoch minus 10 Sekunden. Also schreibt mal die Zeit hier, die grobe Zeit hin. Hier haben wir also 380.000 Jahre. Hier hätten wir dann Entkopplung wäre dann 3 Minuten, Nukleosynthese, bis ein paar Sekunden. Die ersten 3 Minuten nach dem Buch von Weinberg. Hier wären wir dann bei 10 hoch minus 5 Sekunden und hier 10 hoch minus 10 Sekunden. Und davor ist auch noch irgendwas passiert und das wissen wir eben nicht, was da passiert. Aber da kommt sicherlich dann SUSY-Teilchen müssen reinkommen, dunkle Materie muss reinkommen, dann müssen halt die Baryogenese muss irgendwie passieren und Inflation muss passieren. Ja, und ganz früher dann auf der Planck-Skala, dann kommen wir zur Quantengravitation. Und das sind dann eben 10 hoch minus 43 Sekunden. Ne? So. Gut, sind dazu noch Fragen? wahrscheinlich ganz viele, aber die werden wir dann im Laufe der Vorlesung klären. Ich bin ja schon deutlich über der Zeit. Gut, dann machen wir für heute Schluss und sehen uns dann morgen wieder hier in diesem Raum, und ich hoffe, dass er frei ist. Ja, so, Sie waren, sind ja später dazugekommen. Der Raum ist ab 1 Uhr belegt. Das ist einmalig diese Woche wegen irgendwelchen Vorbesprechungen zur Praktika.
Jetzt verstehe ich, deswegen machen wir jetzt schon eine Stunde am Morgen.
Ja, ja.